Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Gottes Wort für den heutigen Sonntag hören und lesen wir miteinander aus dem Lukasevangelium Kapitel 14, die Verse 25 bis 35. Lukas 14, 25 bis 35. Es ging aber eine große Volksmenge mit ihm und er wandte sich um und sprach zu ihnen: Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und seine Mutter und seine Frau und seine Kinder und seine Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, kann nicht mein Jünger sein. Denn wer unter euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht zuvor hin und berechnet die Kosten, ob er das Nötige zur Ausführung habe. Damit nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat und nicht vollenden kann, alle, die es sehen, anfangen, ihn zu verspotten und sagen, dieser Mensch hat angefangen zu bauen und konnte nicht vollenden. Oder welcher König, der auszieht, um sich mit einem anderen König in Krieg einzulassen, setzt sich nicht zuvor hin und ratschlagt, ob er imstande sei, dem mit 10.000 entgegenzutreten, der gegen ihn mit 20.000 anrückt. Wenn aber nicht, so sendet er, während er noch fern ist, eine Gesandtschaft und bittet um Friedensbedingungen. So kann nun keiner von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, mein Jünger sein. Das Salz ist gut. Wenn aber auch das Salz kraftlos geworden ist, womit soll es gewürzt werden? Es ist weder für das Land noch für den Dünger tauglich, man wirft es hinaus. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, Gott will, dass allen Menschen geholfen werde, gerettet werden, wörtlich, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Alle Menschen sollen gerettet werden, das ist das Anliegen Gottes. Und das sollte auch unser Anliegen sein. Und zu Jesus kommen gerade diese Menschen, in Scharen. So beginnt unser Abschnitt, es ging aber eine große Volksmenge mit ihm. Eine große Volksmenge, doppelt mit dem Wort groß und mit dem Wort Menge, wird die Größe dieser Volksmenge unterstrichen. Die Jesus-Begeisterung boomt in Israel. Es ist in, mit Jesus zu gehen, seine Predigten zu hören, seine Wunder live mitzuerleben. Wir hatten in diesem Jahr schon mehrfach biblische Berichte aus dieser Anfangszeit des Wirkens Jesu, wo die Massen, die großen Massen, die unzählbaren Massen hier Jesus nachgefolgt sind. Und dieser begeisterten Volksmenge wendet sich Jesus jetzt zu. Das ist wichtig, dass wir das als erstes feststellen. Jesus redet hier nicht wie in der Bergpredigt zum engen Kreis der Jünger. Jesus redet hier zu einer breiten Masse, von denen viele oder wahrscheinlich sogar fast alle noch nicht zu einem wirklichen, lebendigen Glauben an ihn gekommen sind. Die suchen, vielleicht sehr diffus, aber sie suchen. Jesus steht also, wenn er jetzt das Wort erhebt, in einer missionarischen Situation. Es ist nicht Jüngerrede, es ist Missionsrede. Und es ist interessant, wie Jesus in dieser missionarischen Situation die Menschen anspricht. Wir denken, wenn wir das hören, er wird das gewiss ganz besonders einladend, mutmachend, tröstend tun. Das ist das, was wir von missionarischer Verkündigung erwarten. Er wird die Rettung, das Heil und den Segen eines neuen Lebens mit ihm ganz groß hervorheben, damit man gleich sieht, was man von einem Leben mit Jesus hat. Und tatsächlich, Jesus sagt den Leuten ganz klar, was sie von einem Leben mit ihm haben. Aber Jesus fängt nicht bei den Wohltaten an, die sie haben. Jetzt kommen wir ganz gehörig ins Staunen. Jesus fängt bei den Kosten der Nachfolge an, die sie haben werden, wenn sie zu ihm gehören. Die Wohltaten Gottes, sein Heil, sein Segen, das gelingende Leben, das wir mit ihm an seiner Hand führen dürfen, haben ihren Preis. Ja, klar, sagt man heute in aller Regel, die haben ihren Preis. Aber den hat Jesus am Kreuz ja schon bezahlt. Nein, sagt Jesus. Nein, den habe ich am Kreuz zwar schon bezahlt. Aber wer von euch nicht bereit ist, ebenfalls sein Kreuz auf sich zu nehmen und mich in aller Entschiedenheit an die erste Stelle seines Lebens zu setzen, der kann nicht mein Jünger sein. Es ist schon einigermaßen brutal, was Jesus den Jüngern damals zumutet. Aber Jesus macht deutlich, diese Brutalität muss sein, um euretwillen, damit ihr in der Nachfolge nicht ganz übel auf die Nase fallt. Stellt euch vor, ich will meiner Frau den Traum ihres Lebens erfüllen, endlich mal ein ordentliches Auto fahren. Richtig, stimmt gar nicht, das war ja mein Traum. Ihr Traum war ja die Insel auf der Südsee, die Villa. Also, ich will meiner Frau den Traum ihres Lebens erfüllen, Traumvilla an der Südsee. Ich gehe also zum Immobilienmakler mit ganz sehnsüchtigem Blick. Das Herz pocht vor Aufregung und ich lasse mir im Prospekt die schönsten Traumvillen, die es gibt, Bora Bora und wo weiß ich überall, an den schönsten Fleckchen dieser Erde zeigen. Ich werde schnell fündig und dränge drauf, den Kaufvertrag fertig zu machen. Worauf muss ein einigermaßen verantwortungsbewusster Immobilienmakler spätestens jetzt hinweisen? Das kostet was. Und zwar nicht gerade wenig. Er muss fragen, haben Sie denn so viel Geld? Er sieht, ich habe keine Rolex, trage keinen Armani-Anzug. Da kriegt er Zweifel. Können Sie sich das wirklich leisten? Wenn nicht, falle ich nämlich, nachdem ich den Kaufvertrag unterschrieben habe, bei der Finanzierung ganz erheblich auf die Nase. Der Hinweis auf die Kosten ist nicht brutal, auch wenn er im Moment brutal erscheinen mag. Er ist lebensnotwendig. Aber er kann in der Tat auch abschreckend sein. Denn wenn ich feststelle, dass ich die Kosten nicht aufbringe, dann zerplatzt der schöne Traum von der Traumvilla wie eine Seifenblase. Deshalb wendet sich Jesus der großen Volksmenge zu und sagt, überlegt's euch genau. Jesus' Nachfolge hat ihren Preis, einen sehr hohen Preis. Sie hat Jesus einen sehr hohen Preis gekostet. Jesus hat gesagt, ich liebe euch mehr als mein eigenes Leben. Und er hat sein Leben am Kreuz für uns dahingegeben. Aber nun sagt er, zu mir gehören kann deshalb auch nur, wer jetzt umgekehrt mich mehr liebt als sein eigenes Leben. Denn Liebe ist die völlige Hingabe an den anderen. Wer dazu nicht bereit ist, kann nicht mein Jünger sein. Das meint der Begriff Hassen an dieser Stelle. Der griechische Begriff ist schon hart. Der heißt wirklich wörtlich Hassen, mit Hass verfolgen, verabscheuen. Wir schrecken regelrecht zusammen, wenn wir hören, was Jesus da sagt. Und ich denke, das kann uns auch nicht anders gehen, wenn wir dieses Wort schon zum 10. oder 20. Mal hören. Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater, seine Mutter und seine Frau und seine Kinder und seine Brüder und seine Schwestern und obendrein sich selbst, wörtlich heißt es seine Seele, der kann nicht mein Jünger sein. Wohlgemerkt, Jesus spricht nicht von geistlichen Elitetruppen. Er sagt nicht, der kann nicht Bischof werden oder Missionar oder Starevangelist oder wenigstens Präses in unserem Bund. Nein, Jesus sagt, der kann nicht mein Jünger sein. 4-mal kommt diese Aussage dem Inhalt nach vor, wer nicht seine Familie hasst. Vers 26, kann nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz, sein eigenes Leben hasst, kann nicht mein Jünger sein. Wer nicht sein Kreuz trägt, kann nicht mein Jünger sein. Wer nicht auf alles verzichtet, was er hat, absagt, allem, was er hat, kann nicht mein Jünger sein. Kann nicht mein Jünger sein. Es ist die Minimalanforderung an jeden. So wie das Abitur die Mindestanforderung ist, damit einer ein Hochschulstudium beginnen kann, sagt Jesus, damit einer wirklich mein Jünger sein kann, muss er diese Voraussetzung erfüllen. Das Hassen meint hier in Gottes Wort an dieser Stelle natürlich nicht das, was wir unter diesem Begriff üblicherweise verstehen, kann gar nicht sein. Gott hat uns allen ja geboten, dass wir Vater und Mutter ehren. Da merken wir schon, hassen, verabscheuen, passt da nicht zusammen. Und Gott gebietet uns Männern, dass wir unsere Frauen lieben, wie Christus geliebt hat die Gemeinde und hat sich selbst für sie dahingegeben. Also das Höchste an Liebe, was überhaupt denkbar ist in der sichtbaren und unsichtbaren Welt, sollen wir unseren Frauen entgegenbringen. Aber die Jesus-Nachfolge kann in die Entscheidung stellen. Es kann Lebenssituationen geben, da gehen Eltern, da gehen Kinder, da gehen Geschwister, da geht der Ehegatte einen Weg, der Jesus nicht gefällt, der von Jesus wegführt. Und dann gerate ich in eine ganz schmerzliche Entscheidungssituation. Dann stellt sich für mich nämlich die Frage, gehe ich diesen Weg mit, aus Liebe zur Familie, aus Liebe zu den Angehörigen, oder gehe ich diesen Weg nicht mit, aus Liebe zu Jesus. Ich muss mich entscheiden, wen liebe ich mehr? Wir haben ja den Begriff, genau das Gleiche, die Gegenüberstellung von Liebe und Hassen, ebenfalls schwierige Stelle. Römerbrief, Jakob habe ich geliebt, Esau habe ich gehasst. Da geht es nicht um Hass in unserem Sinne, sondern um Erwählung. Welchen Weg gehe ich, mit wem gehe ich? Gott sagt, ich will mit dem Jakob meinen Weg gehen, nicht mit dem Esau. Das meint's. Ich muss mich entscheiden, wen liebe ich mehr? Wen setze ich, wenn es hart auf hart kommt, wenn eine Interessenskonfliktsituation besteht? Wen setze ich dann an die erste Stelle in meinem Leben? Und Jesus sagt, wer in dieser Situation nicht mich an die erste Stelle seines Lebens setzt, kann nicht mein Jünger sein. Als Jesus am Kreuz hing, da hat er uns, da hat er dich und mich an die erste Stelle seines Lebens gesetzt. Und so erwartet er von uns, dass wir, wenn es hart auf hart kommt, ihn an die erste Stelle unseres Lebens setzen. Auch wenn uns klar ist, dass Jesus das mit dem Hassen nicht so meint, wie es in unserem Sprachgebrauch klingt, es ist uns trotzdem unheimlich klar, dass Jesus uns damit in eine Entscheidung stellt, die uns im Ernstfall alles abfordern kann. 5. Mose 33, 9 haben wir gelesen, wer von seinem Vater und seiner Mutter spricht, ich sehe ihn nicht, und von seinem Bruder, ich kenne ihn nicht, und von seinem Sohn, ich weiß nichts von ihm, die halten deine Rede und bewahren deinen Bund. Wer um Jesu Willen seine Familie nicht mehr kennt, die halten seinen Bund, seine Rede und bewahren seinen Bund. Ich habe bewusst die Lesung doch aus dem Alten Testament dazugenommen, damit wir merken, die geistliche Grundregel war schon im Alten Bund die gleiche. Für den neuen Bund gilt sie umso mehr, nachdem Jesus sein eigenes Blut und Leben für uns dahingegeben hat. Es gibt deshalb keine Rücksichtnahme auf irgendjemand, die uns berechtigen würde, das nicht zu tun, was Gottes Willen entspricht. Oder etwas zu tun, was Gottes Willen nicht entspricht. Keine Rücksichtnahme auf wen auch immer gibt uns dazu eine Berechtigung. Wenn nötig, müssen wir dafür auch Auseinandersetzungen und klare Trennungen in der Familie in Kauf nehmen. Jesus sagt das im Matthäus-Evangelium in aller Schärfe, Matthäus 10, 34 folgende. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu senden auf die Erde. Auch so ein ganz brutales Jesuswort, gell? Ich bin nicht gekommen, Frieden zu senden, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Dass wir Gott mehr lieben als unsere Kinder, muss darin sichtbar werden, dass wir im Konfliktfall, im Normalfall sollen wir alles tun an Gutem, an Liebe ihnen zuwenden, was wir überhaupt nur können, natürlich. Aber im Konfliktfall muss unser Tun allein und ausnahmslos am Willen Gottes ausgerichtet sein, ohne Rücksicht auf unsere Kinder, auf unsere Familienangehörigen, auf irgendeinen anderen Menschen. Das ist genau das, was Jesus hier als absolute Voraussetzung für die Nachfolge, für ein Leben mit ihm formuliert. Da sitzen wir einigermaßen erschlagen da und fragen, wer will da Jünger Jesu sein? Jesus will uns mit diesen deutlichen Worten die Nachfolge nicht madig machen. Aber er will ehrliche, ernsthafte und in der Tiefe durchdachte Entscheidungen. Jesus will keine Fans. Jesus will keine Gemeinde, die am Sonntagmorgen dasteht und Halleluja singt. Keine religiös Belegten, nichts gegen Halleluja singen. Aber das ist nicht alles, ja? Jesus will Nachfolger, echte Nachfolger, die zu ihm halten durch dick und dünn, die auch dann, wenn es hart auf hart kommt, ohne Wenn und Aber auf seiner Seite und auf der Seite seiner Gemeinde stehen. Wer Jesus nachfolgen will, muss bewusst neue Prioritäten in seinem Leben setzen. Und die heißen Jesus, Jesus und nochmal Jesus. Und deshalb stellt er den Menschen, die ihm nachfolgen wollen, die Frage, habt ihr es hinauszuführen? Wer eine Traumvilla kaufen will, der sollte vorher mal bei der Volksbank oder der Sparkasse vorbeigehen und sich einen neuen Kontoauszug rauslassen, ob er das nötige Kleingeld dafür hat. Jesus veranschaulicht das ganz praktisch auch an der Immobilie, diesen Grundsatz nämlich am Turmbau. Kann auch Wirtschaftsgebäude sein, auf jeden Fall ein Bauprojekt. Und bevor jemand ein Bauprojekt startet, sollte er sich hinsetzen und die Kosten überschlagen, ob er es habe, hinauszuführen. Nicht, dass im Rohbau sein Geld ausgeht und er zum Gespött der Menschen wird. Wir sehen übrigens ganz nah, wie diese Rede Jesu am vierfachen Ackerfeld ist. Da haben es auch einige angefangen, aber sie waren auf felsigem Land, unter Disteln und Dornen. Und die schwache Wurzel und die täglichen Sorgen haben das geistliche Leben erdrückt, absterben lassen. Der gleiche Grundgedanke. Als zweites Beispiel nennt Jesus die Situation einer feindlichen Auseinandersetzung. Krieg. Ein König, wenn er denn einigermaßen vernünftig handelt, zieht nicht willkürlich gegen einen Feind in den Krieg. Selbst wenn dieser Feind eine echte, ernsthafte Bedrohung darstellt, bevor er sich mit dem auf Händel einlässt, prüft er die Stärke des Feindes und überlegt sich, ob er mit 10.000 mit der kleineren Armee die größere Armee des Gegners schlagen kann. Und wenn er feststellt, das werde ich bei Licht betrachtet nicht schaffen, sucht er Friedensverhandlungen zu führen und zieht nicht in einen Krieg, den er nur verlieren kann. Wahrscheinlich haben die Beispiele Turmbau und Krieg auch eine übertragene geistliche Bedeutung. Der Turmbau dürfte ein Anklang sein auf den Turmbau zu Babel. Es wird nachher noch wichtig, nämlich auf die Frage des menschlichen, der menschlichen Überheblichkeit. Trete ich in die Nachfolge, weil ich sage, bin schon ein Kerl, mit dem Jesus was anfangen kann, so wie der Petrus in der Nacht vor der Kreuzigung. Ich folge dir nachher, wenn der ganze Haufen schlapp macht, auf mich kannst du dich verlassen, Pustekuchen. Mit meiner Kraft ist nichts getan. Krieg, Jesus sendet uns wie Schafe unter die Wölfe. Es ist ein geistlicher Kampf, es ist ein geistlicher Krieg, auch wenn uns diese Begriffe heute manchmal schwer fallen. Aber geistlich ist es eine Schlacht, die zu führen ist. Und wir sollten überprüfen, ob unsere Kräfte da sind. Welche Kräfte da sein müssen, da kommen wir gleich noch drauf. Auf jeden Fall, hier gilt es ganz realistisch, ganz praktisch, muss überlegt werden. Genauso praktisch soll es auch in der Jesus-Nachfolge sein. Bevor sich jemand entscheidet, mit Jesus zu leben, sollte er sich dringend überlegen, ob er bereit ist, den Preis für die Jesus-Nachfolge zu zahlen. Wir wissen, das ist an dieser Stelle keine Besonderheit in der Rede Jesu. Uns fällt bestimmt eine andere Stelle ein, wo Jesus genau auch darauf hinweist, die Kosten der Nachfolge zu überschlagen. Er sagt es nur an anderen Beispielen. Kommen Leute, wollen Jesus nachfolgen, sagt Jesus, die Füchse haben Gruben, die Vögel haben Nester. Das Menschensohn hat nicht, wo er sein Haupt hinlegt. Leben in Luxus kann sein, muss aber nicht sein. Kann auch ganz anders aussehen in der Jesus-Nachfolge. Lass die Toten ihre Toten begraben, du aber komm und folge mir nach. Das sehen wir auch ganz ähnlich wieder wie hier, die Priorität. Die Jesus-Nachfolge steht vor der Familie. Nicht die Familie zu vernachlässigen, war ein ganz wichtiger Punkt, den auch Luther deutlich gemacht hat. Ein rechter Gottesdienst ist für seine Familie recht zu sorgen. Es ist überhaupt keine Entschuldigung für irgendwelche frommen Leute oder möchte gern frommen, ihre Familie zu vernachlässigen. Das kann auch ein Weg sein. Habe ich immer wieder in Gemeinden erlebt, dass Menschen, gerade wenn sie in der Familie nicht so besonders glücklich sind, begrenzt bescheidene Ehe führen. Dann kann das Engagement in der Gemeinde ein beliebter Fluchtweg sein, in der Gemeinde jemand zu sein und so weiter. Keine Rechtfertigung dafür. Wir sollen mit ganzer Verantwortung für unsere Familien da sein. Es geht nur um den Konfliktfall, dass die Familie nicht vor Jesus stehen darf. Bevor sich also jemand entscheidet, mit Jesus zu leben, muss er dringend überlegen, ob er bereit ist, diesen Preis zu bezahlen. Damit er nicht ins Glaubensschiff einsteigt und dann im Glauben Schiffbruch erleidet. Johann Albrecht Bengel hat betont, blindlings, also ohne Planung, ohne genaue Überlegung, von ungefähr kommt man nur in die Hölle hinab, aber nicht in den Himmel hinauf. Blindlings, ungefähr, kommt man in die Hölle hinab, aber nicht in den Himmel hinauf. Der Weg in den Himmel hinauf muss bedacht und klar entschieden sein. Nun gibt es zwischen den Kosten für den Hausbau und die Kriegsführung einerseits und die Jesus-Nachfolge andererseits allerdings einen fundamentalen Unterschied. Die vorhin gezeigte Traumvilla kann ich meiner Frau nicht leisten. Beim besten Willen nicht, kann mich anstrengen, so viel ich will, kann auf den Sparbüchern zusammenkratzen, den letzten Groschen, aber so viel Geld bringe ich nicht zusammen. Die Kosten der Jesus-Nachfolge dagegen kann jeder aufbringen, wenn er nur will. Die Kosten der Jesus-Nachfolge sind keine Frage des Könnens oder des Kontos oder der Kraft, sondern einzig und allein eine Frage des Wollens, der Entscheidung, der durchdachten und der bewussten Entscheidung, bin ich bereit, Jesus an die erste Stelle meines Lebens zu setzen, ohne Wenn und Aber. Deshalb auch das Thema der Predigt, wie ihr am Anfang gesehen habt, Nachfolge ohne Wenn und Aber. Es geht dabei nicht um unsere eigene Kraft. Das wird an diesem Beispiel, an diesen Worten Jesu, wenn es darum geht, die Kosten zu überschlagen, oft falsch interpretiert, als sollten wir irgendwelche geistlichen Kräfte überschlagen. Wie stark ist mein Glaube und dies und jenes? Da gilt immer und ausnahmslos, mit unserer Kraft ist nichts getan. Wenn wir unsere Kräfte, unser Vermögen, unser Können überschlagen, dann stellen wir immer fest, es reicht nicht, niemals. Es kann also nicht darum gehen, unsere Kraft zu überschlagen, die Größe unserer Gemeinde oder andere Dinge. Was wir prüfen und überschlagen können, ist einzig und allein die Frage, ob wir bereit sind, ganz allein auf Jesus zu sehen. Ob wir an ihm genug haben. gibt einen schönen Chorus. Ich singe auch immer wieder gerne Chorusse, auch wenn die aus der charismatischen Szene stammen. Es gibt trotzdem schöne und wertvolle drunter. Nicht alles, was von irgendwo herkommt, ist schlecht. In ihm ist alles, was ich brauche. Wenn wir das von Herzen singen können, in ihm ist alles, was ich brauche. Wenn wir das wirklich verinnerlicht haben, wenn es hart auf hart kommt, brauche ich nichts als Jesus. In ihm habe ich alles. Das ist die Frage, um die es geht. Habe ich in Jesus alles? Und das ist die einzige Voraussetzung. Zugleich aber auch die unverzichtbare Voraussetzung, um in die Nachfolge Jesu zu treten. Dass wir alles von ihm allein erwarten. Dass wir die Hoffnung allein auf ihn setzen, dass wir alle Hilfe allein von ihm erbitten. Wer Jesus nachfolgen will, muss jeder anderen Rücksichtnahme, jeder anderen Hilfe, jeder anderen Hoffnung absagen. Das heißt nicht, dass er andere Hilfe nicht entgegennehmen darf. Dann dürften wir als Geschwister in der Gemeinde uns gegenseitig ja auch nicht irgendwo mal was Gutes tun. Aber dass wir nicht darauf unsere Hoffnung setzen, sondern unsere Hoffnung setzen wir allein auf den Herrn. Uns nicht davon abhängig machen. Abhängig sind wir allein vom Herrn. Und diesen Gedanken fasst Jesus zusammen in Vers 33, nachdem er es an den Beispielen vom Turmbau und von der Kriegsführung ausgeführt hat, nimmt er den Ursprungsgedanken wieder auf und sagt, so auch ein jeglicher von euch, der nicht absagt allem, was er hat, kann nicht mein Jünger sein. Absagen allem heißt nicht, ich muss automatisch, bevor ich in die Jesus-Nachfolge gehe, trete, alles hergeben, darf nichts mehr haben, muss mit leeren Taschen kommen. Aber innerlich absagen, unser Herz nicht dranhängen, dass wir bereit sind, wenn Jesus alles von uns fordert, auch alles loszulassen. Das ist der Schlusspunkt. Wer nicht bereit ist, Jesus gegenüber alles andere zurückzustellen, kann nicht sein Jünger sein. Wenn es hart auf hart kommt, dürfen Familienbande nicht mehr zählen. Wenn es hart auf hart kommt, darf auch die Rücksicht auf das eigene Leben nicht mehr zählen. Dazu auch sein eigenes Leben. Dann gilt es alles der Liebe zu Jesus, dem Vertrauen zu ihm, dem Gehorsam ihm gegenüber unterzuordnen. Es geht also allein um unser Vertrauen. Es geht um die schlichte Frage, haben wir Vertrauen, Jesus nachzufolgen, allen Widerständen zum Trotz. Bin ich bereit, treu zu bleiben, egal wie hart mir der Wind auch ins Gesicht bläst? Vertrauen wir dem Herrn so sehr, dass wir bereit sind, alles auf diese eine Karte zu setzen. Da müssen wir nochmal innehalten, tief durchatmen und uns fragen, wer kann das? Das ist eine ganz herausfordernde Rede Jesu, gell? Vielleicht eine der herausforderndsten, vielleicht sogar fast die herausforderndste im ganzen Neuen Testament überhaupt. Da wollen wir mit ganzem Ernst ganz tief nachdenken. Wer kann da Ja sagen? Wer vermag eine so weitreichende Entscheidung zu treffen, die alles, ausnahmslos alles in seinem Leben einschließt und betrifft? Alles. Wer kann Jesus sein Leben so ganz und so vorbehaltlos anvertrauen? Ich habe die Antwort früher schon gelegentlich gegeben. Sag's immer und immer und immer wieder. Wer Christ sein, wer Jesus Nachfolge als eine Möglichkeit ansieht, sein Leben zu führen, der sollte es besser bleiben lassen. Als eine Möglichkeit. Der wird niemals in dieser Konsequenz der Nachfolge stehen. Der wird sich bei Schwierigkeiten und Widerständen für eine andere Möglichkeit der Lebensführung entscheiden. Die Biografien sind unzählige, die so verlaufen sind. Man hat zu Jesus als einer Möglichkeit Ja gesagt. Und dann hat Jesus nicht das getan, was man wollte. Man kam in Schwierigkeiten, die man nicht haben wollte. Und man hat eine andere Möglichkeit gesucht. Es sind die vielen Getauften, vielleicht sogar Glaubensgetauften, die längst nicht mehr zur Gemeinde gehören. So für Jesus entscheiden, wie Jesus das hier fordert,
kann sich nur der, der eines erkannt hat. Jesus ist nicht eine Möglichkeit, wie mein Leben gelingen kann. Jesus ist absolut und ganz und gar die einzige Möglichkeit, der einzige Weg, auf dem mein Leben gelingen kann. Ohne Jesus bin ich verloren in Zeit und Ewigkeit. Ohne Jesus bin ich den Mächten der Finsternis, der Macht Satans und der Macht der Sünde hilflos ausgeliefert. Einzig und allein mit Jesus, einzig und allein an seiner Hand, kann ich ein gesegnetes Leben führen. Einzig in ihm wird mein Leben das Ziel der himmlischen Herrlichkeit erreichen. Ohne ihn kann ich nur im ewigen Verderben enden. Nur wer diese Wirklichkeit ohne Wenn und Aber begriffen hat, der wird auch die Entscheidung treffen können, Jesus ohne Wenn und Aber zu folgen. Und genau das will uns Jesus mit diesen drastischen Forderungen deutlich machen. Jesus nimmt diese ultimative Situation der Forderung, um uns in diese ultimative Alternative zu stellen. Ist dir wirklich klar, worum es im Leben mit mir geht? Hast du wirklich begriffen, wer ich bin? Was ich für dein Leben bedeute? Und solange du das nicht wirklich begriffen hast, lass es dir bleiben. Aber wenn du es begriffen hast, dann weißt du, dass nichts dich davon abhalten kann, mit mir zu leben. Ganz egal, was kommen mag, weil du weißt, nur an der Hand Jesu kann es gelingen. Und deshalb wirst du diese Hand nie loslassen und darfst dich darauf verlassen, dass dich diese Hand auch nie loslässt. Und dann schließt Jesus mit der ernsten Warnung. Der Ernst ist noch nicht vorbei. Es endet auch ganz ernst. Vers 34, 35, wenn aber das Salz kraftlos wird. Damit ist jetzt die ganze Gemeinde gemeint, die ganze Jüngerschaft, die ganze Christenheit, die Licht in der Finsternis dieser Welt sei soll, Salz der Erde. Wenn das Salz aber kraftlos wird, wie kann das geschehen? Worin hat Salz seinen Wert, seine Wirkkraft? Elberfelder zumindest macht es recht deutlich, ich habe im Griechischen noch nachgeguckt, stimmt auch so. Die Bedeutung sehen wir in Vers 34. Womit soll es gewürzt werden? Salz hat seinen Wert, seine Wirkkraft darin, dass es anders schmeckt. Deshalb war Salz in früheren Zeiten so kostbar. Das hat das Essen aromatisch gemacht. Deshalb hat man entlang der Salzstraße sich goldene Nasen verdient. Aber wenn Salz nicht mehr salzig schmeckt, bringt es zum Würzen nichts mehr. Wie kann Salz kraftlos werden, wenn es nicht mehr anders schmeckt? Dann wird es fade. Geistlich übertragen, wenn sich die Gemeinde Jesu mehr und mehr der Welt anpasst. Wenn Christen nicht mehr den Mut haben, anders zu leben, sich von der Welt zu unterscheiden. Wir haben uns erst gestern darüber unterhalten, dass in manchen Gemeinden heute die Frage dahin geht, den Nachmittag, den Gottesdienst generell auf den Nachmittag zu verlegen. Warum? Selbst ein bekannter Evangelikaler in Württemberg hat vor einigen Jahren diesen Vorschlag mit Ernst und mit Nachdruck vertreten. Mit der gleichen Argumentation, Gottesdienste nachmittags zu feiern. Warum? Weil die Jugendlichen und jungen Erwachsenen am Samstagabend noch in die Disco gehen wollen oder sonst zu irgendwelchen weltlichen Veranstaltungen, die nicht nur bis tief in die Nacht, sondern weit nach Mitternacht in den Morgen hineinreichen. Party fängt heute in der Regel ja nicht mehr vor 23 Uhr an. Vorher trifft man sich zum Vorglühen. Das heißt, man trinkt zu Hause mit seinen Freunden noch ein bisschen noch Alkohol, damit man schon richtig in Stimmung ist. Und weil der in der Disco so teuer ist. Und dann zieht man gegen 23 Uhr los und kommt um 3, um 5 oder noch später am anderen Morgen, Sonntagmorgen, wieder nach Hause. Da kann man schlecht ausgeschlafen um 10 Uhr im Gottesdienst sein. Und weil man diesen Spaß der Jugend nicht verderben will, überlegt man, den Gottesdienst erst nachmittags oder abends durchzuführen. Dann kann die Gemeindejugend erstmal ihren Nebel von der Nacht vorher ausschlafen und verziehen lassen und mit klarem Kopf und ohne Brummschädel im Gottesdienst auftauchen. Es geht dabei nicht um die Uhrzeit. Ich glaube nicht, dass in der Bibel steht, wann wir Gottesdienst zu feiern haben. Es geht um die Begründung. Ich muss ehrlich sagen, liebe Brüder und Schwestern, als ich das gelesen habe, ich habe gedacht, die haben doch geistlich nicht mehr alle Tassen im Schrank. Wollen wir der Gemeindejugend eine derartige Anpassung an die Welt ermöglichen und diese damit gutheißen? Dann geht ihre Wirtskraft, die Wirtskraft der christlichen Jugend und schließlich die Wirtskraft der ganzen Gemeinde verloren. Dann verlöschen ihre Lampen. Unser Leben soll Jesus gehören. Ihm wollen wir dienen. Das kann im normalen weltlichen Beruf genauso geschehen wie im vollzeitlichen Dienst als Prediger oder als Missionar. Ich bin sogar heute der Meinung, gerade in unserer Zeit brauchen wir viel mehr Christen, die in der Schule, im Studium, am Arbeitsplatz mutige Zeugen Jesu sind, als Pfarrer und Pastoren, die in ihrer Abhängigkeit von den Gemeinden oft kaum mehr den Mut haben, klare Worte zu sagen und klare Wege der Nachfolge zu gehen. Jeder einzelne Christ an dem Ort, an dem ihn Gott hingestellt hat, ist berufen und bevollmächtigt, Licht der Welt, Salz zu sein. Jeder Einzelne. Und jeder Einzelne ist in der Nachfolge Jesu zu einem reichen geistlichen Leben berufen, zu einem Leben, das in seinen Wundern lebt, das seine Macht erfährt, das Frucht für die Ewigkeit bringt. Zudem ist jeder Einzelne gesetzt. Aber das wird eben in der Regel nur der erfahren, der in den Wegen Jesu auch ohne Wenn und Aber mutig, konsequent, im Aufsehen allein, einzig und allein auf ihn vorangeht. Sind wir bereit, das zu investieren, was nötig ist, um den Sieg zu erlangen? Nochmal, aus eigener Kraft können wir es nicht, damit da gar kein Missverständnis entsteht. Es gilt immer und ohne Wenn und Aber, mit unserer Kraft ist nichts getan. Menschliche Begeisterung, auch fromme Begeisterung, geht irgendwann zu Ende, meistens schon ganz schnell. Sie kann den Belastungen der Nachfolge nicht standhalten. Irgendwann geht ihr die Puste aus. Wer aber Jesus liebt, wird von ihm die Kraft und den Mut bekommen, wenn es nötig ist. Und in der Folge den Segen in überströmendem Maß in seinem Leben, in seiner Familie auch sehen dürfen. Dazu hat uns der Herr berufen. Darin wollen wir leben, ohne Wenn und Aber. Amen.